Heute darf ich auch unseren Hörer des Monats für den Mai vorstellen. Und zwar ist es der Günther. Ihr hört ihn im Mai immer am Ende jeder Podcast-Folge. Da wird er nämlich jetzt einen Monat lang immer kurz etwas über sich erzählen und auch seine Lieblingsfolgen empfehlen. Und ein bisschen was über ihn jetzt schon vorweg. Der Günther ist nicht nur schon lange Erklär mir die Welthörer, sondern auch selber Podcastmacher. Er hat nämlich einen eigenen Podcast übers Gründen von Unternehmen und ist außerdem Gründungsberater und Hochschullehrer für BWL. Wir würden uns freuen, wenn wir mit dem Format HörerInnen des Monats uns alle untereinander ein bisschen besser kennenlernen. Erklär mir die Welt wird ja jedes Monat von über 100.000 Menschen gehört und es ist einfach so schön zu wissen, wer ihr alle so seid und was ihr in eurem Leben so macht. Und zusätzlich nehmt ihr uns dadurch sogar ein kleines Stück Arbeit ab, indem ihr dann auch die Credits am Ende jeder Folge vorlest. Das Ganze macht ihr ganz einfach von zu Hause aus und als Dankeschön bekommen alle HörerInnen des Monats ein wunderschönes, personalisiertes Ledernotizbuch von unserem Partner Paper Republic. Also macht's unbedingt mit unter erklärmir.at/monat. Und nur ganz kurz in eigener Sache, diese Woche gibt's keine neuen UnterstützerInnen. Vielleicht will ja mal die eine oder der andere von euch unter erklärmir.at/support vorbeischauen und unsere Arbeit mit einem kleinen Beitrag finanziell unterstützen. Danke euch und alles Liebe!
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's um Botschaften und was in ihnen vorgeht und das erklärt uns Lee Turner. Hallo, lieber Lee.
Ja, hallo, sehr schön hier zu sein.
Danke, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Ja, mein Name ist Lee Turner. Ich war früher, als meine letzte Stelle als Diplomat war, ich Botschafter von Großbritannien hier in Wien von 2016 bis 2021. Und früher habe ich andere diplomatische Posten überall in der Welt besetzt.
Warst du auch in Kiew, warst du in Istanbul?
Ja, so ist es. Ich war Botschafter in Kiew 4 Jahren, Generalkonsul in Istanbul 4 Jahren. Ich war auch Direktor der Territorien in Übersee, also etwas sehr Exotisches, 2 Jahren. Und vorher war ich auch in Bonn, in Berlin, in Moskau und natürlich auch in Österreich. Ich habe meine diplomatische Karriere 1984 in Wien angefangen. Also ich habe Wien sehr gern.
Ich auch und schön, dass du da bist. Schon viel erlebt und lässt uns heute ein bisschen daran teilhaben. Aus deiner Zeit als Botschafter, was macht denn ein Botschafter eigentlich den ganzen Tag?
Das ist eine dieser Sachen, die die Leute sich schwer vorstellen können. Also was macht ein Diplomat, was macht ein Botschafter? Und ich sage immer, das ist eine Arbeit wie jede andere. Du stehst auf, du gehst ins Büro, du sitzt meistens vor einem Bildschirm und dann triffst du mit verschiedenen Leuten. Du hast auch eine Mannschaft, ein Team und du versuchst sicher zu sein, dass dieses Team glücklich ist und gut arbeitet und alles hat, was notwendig ist. Und dann, was ein bisschen anders ist, öfters geht man nach dem Büro, also oder inzwischen während des Arbeitstags, geht man an sehr viele Treffen. Und abends gibt es auch sehr viele Treffen. Also für einen Botschafter in den meisten Städten der Welt geht man abends zu 2, 3 verschiedene Sachen, also zu einem Empfang oder zu einem Abendessen. Und da trifft man auf verschiedensten Leute. Warum tut man das? Meistens, weil man ein paar Sachen machen will. Also erstens will man Informationen sammeln. Als Botschafter in Österreich soll ich der größte Expert in Großbritannien in Sachen Österreich sein. Also ich soll sehr gut informiert sein. Mhm. Also dazu hat man immer Kontakt zu verschiedensten Leuten und man versucht auch so viele sehr unterschiedliche Leute zu treffen wie möglich. Also Informationen sammeln, das ist eine Seite. Zweitens will man sich selbst eine Meinung bilden. Ich sage in meinem Buch Lessons in Diplomacy, oder deutsche Version heißt Hitchhiker's Guide to Diplomacy, sage ich, es gibt ein paar Sachen, die jeder Botschafter machen muss. Und eine dieser Sachen ist es, eine Meinung zu haben zu den schwierigsten Sachen in der Beziehung zwischen deinem Land und das Land, wo man als Botschafter stationiert ist. Und die dritte Sache ist natürlich zu versuchen, Leute zu beeinflussen, dass die Leute denken werden, also Großbritannien ist kein so schlechtes Land. Also es gibt auch gute Leute in Großbritannien. Gut, dass Großbritannien sich für Österreich interessiert. Und vielleicht, dass du Meinungsträger beeinflussen kannst, zum Beispiel in der Politik. Also ich war für meine 5 Jahre in Wien von 2016 bis 2021 war Brexit die Sache. Brexit gerät jetzt in Vergessenheit, aber es ist immer noch da und es hat enormer Schaden gerichtet in den Beziehungen zwischen Großbritannien und Österreich. Und mein Job war es, Brexit zu erklären, zu versuchen, die Leute im Bundeskanzleramt und im Auswärtigen Amt zu überzeugen, dass wir die richtige Sache tun, was sehr schwierig war, weil ich an diese Meinung nicht teilte. Natürlich die Briten in Österreich zu unterstützen in der im großen Wandel, was für sie notwendig war wegen Brexits.
Lee, wenn du sagst Beziehungen zwischen Ländern oder Großbritannien und Österreich, jetzt haben wir zwei eine kurze Beziehung, wir haben gestern kurz telefoniert, vorhin haben wir ein bisschen über Bücher und das Lesen geplaudert, kann man sich was drunter vorstellen, was Menschen für Beziehungen haben? Jetzt hat Österreich 9 Millionen Einwohner, Großbritannien, ich weiß es gar nicht, 50, 60?
Ja, so ungefähr 66
Millionen. 66 Millionen, so, und jetzt tun wir die zusammen, jetzt sind die dann ein Land, wir sind ein Land, was heißt Beziehung da? Was für Beziehungen muss man da pflegen?
Ja, also man kann das auf Makroebene sehen und auch Mikroebene. Mhm. Also auf Makroebene denkt man an die internationale Politik. Sagen wir, es gibt jetzt einen Krieg zwischen Iran und den USA. Soll Großbritannien daran teilnehmen oder nicht? Das ist eine sehr wichtige Entscheidung für die Regierung von Großbritannien. Mhm. Und soll Österreich daran teilnehmen? Auch eine sehr wichtige Entscheidung für die Regierung von Österreich. Also Österreich als neutrales Land wird nie an so einem Krieg teilnehmen, aber das ist noch sehr wichtig. Und solche Fragen werden immer wieder diskutiert zwischen den Regierungen. Was ist unsere gemeinsame Einstellung zu einem Problem? Und in Sachen Brexit zum Beispiel, wie leicht sollte es sein für Briten, die in Österreich leben, nach Brexit weiterhin in Österreich zu leben oder zu arbeiten? Oder sollen sie über die Grenze nach Deutschland gehen können und dort auch arbeiten oder nicht? Und die sind auf Makroebene sehr wichtige Fragen, die eine Bedeutung haben für die normalen Menschen, die in diesen Ländern wohnen. Sagen wir, in der EU, als Großbritannien noch Mitglied war. Es gibt eine Frage, sollen wir die Agrarwirtschaft subventionieren? Wie teuer sollen Lebensmittel sein? Sollen wir mehr importieren aus dem fernen Ausland, aus den USA, aus China, aus Ägypten? Oder sollen wir das selbst anbauen lassen mit mehr Subventionen? Und solche Fragen sind sehr bedeutend für die Leute, die in einem Land leben. Und die müssen diskutiert werden zwischen Regierungen. Also das wäre dann die Makroebene. Mhm. Auf Mikroebene gibt es die täglichen Sachen, die vereinbart werden müssen. Wo kann ich studieren? Wie viel wird es kosten? Viele Österreicher würden sehr gern in Großbritannien studieren, weil wir sehr gute Universitäten haben. Und ich sage nicht, dass die Universitäten hier nicht gut sind, aber die sind ganz anders. Und Brexit hat dazu Schaden gerichtet. Also es ist teurer geworden für Ausländer, in Großbritannien zu studieren. Aber der Otto-Normalbürger, der in Österreich wohnt, denkt an diese Sachen. Also wie kann ich studieren? Brauche ich ein Visum, um nach Großbritannien zu fahren? Brauche ich irgendwie eine Genehmigung und dies und das zu tun? Und diese Fragen müssen immer auch geregelt werden. wenn man in die andere Richtung schaut, also Beziehungen kann man schon sagen, gibt es Bereichen der Arbeit einer Botschaft, so wie zum Beispiel Konsulararbeit. Konsulararbeit ist einer der ältesten Teile der diplomatischen Arbeit. Das geht um die Bürger von Österreich in Großbritannien. Die werden gepflegt von der Botschaft von Österreich in Großbritannien. Und in die andere Richtung, die ungefähr 11.000 Briten, die es in Österreich gibt, sind ein Teil der Arbeit von der Botschaft und es gibt eine konsularische Abteilung. Aha. Und das ist sehr wichtig, dass diese Leute gepflegt werden.
Und gepflegt heißt passend?
Ja, so wenn sie ein Problem haben, sagen wir zum Beispiel, ein britischer Tourist kommt nach Österreich, leider gibt es einen Verkehrsunfall, er ist verletzt oder getötet. Was wird dann geschehen für seine Familie? Wie können wir diesen Leuten helfen? Und das geht auch umgekehrt so.
Du hast gesagt, Informationen sammeln und sich eine Meinung bilden ist sehr wichtig. Du hast dann in deiner Zeit in Wien sehr viele Menschen getroffen, wahrscheinlich aus der Politik, aus der Kultur, aus der Unternehmenswelt. Kannst du ein bisschen darüber berichten, wen du da alle getroffen hast und mit welcher Absicht triffst du die und treffen die dich? Warum treffen die dich? Wollen die auch was von dir haben? Wollen die auch dich beeinflussen?
Ja, natürlich geht das in beiden Richtungen. Also jeder will mit dem Botschafter einen Termin vereinbaren und will ihn oder sie überzeugen, dass er oder sie etwas für ihn oder sie machen kann. Typischerweise war es für mich als Botschafter in Wien in diesen Jahren, 2016 bis 2021, eine große professionelle Herausforderung wegen Brexits und Covid, vor allem Brexit, weil die österreichische Bevölkerung hat gedacht, die Briten sind wahnsinnig geworden. Vielleicht waren sie immer wahnsinnig. Also, ils sont fous, les Brits. Jede Person in Österreich wollte von mir hören, was tun die Briten? Warum gibt es Brexit? Und zum Beispiel, ich habe zufälligerweise den Bundespräsidenten Van de Bellen bei einem Ball kennengelernt, ganz früh in seiner Amtszeit. Und er hat mir gesagt, du musst zu mir kommen und mir erklären, worum es geht. Und das war für mich als Diplomat eine fantastische Möglichkeit, persönlich mit dem Bundespräsidenten zu treffen. Das wäre nie geschehen, wenn es nicht Brexit gegeben hätte. Und natürlich habe ich versucht, die bestmöglichsten Beziehungen mit anderen offiziellen Entscheidungsträgern aufzubauen, wie zum Beispiel mit dem Außenminister, mit dem Bundeskanzler, mit allen anderen Ministern, mit denen ich zusammenkommen konnte. Aber auf der anderen Seite habe ich versucht, die bestmöglichsten Beziehungen mit anderen Organisationen aufzubauen, zum Beispiel Museen. Das ist ein wichtiger Teil unserer gemeinsamen Kulturerbe sozusagen zwischen Großbritannien und Österreich oder Schulen und Universitäten. Ich war immer bereit, einen Vortrag zu halten in einer Schule, in einem Gymnasium, in einer Volksschule, in einer Universität, wo immer, um ein bisschen über Großbritannien zu sprechen und auch mit den ganz normalen Bürgern. Also ich hatte den Vorteil, dass ich schon als junger Mann in 1984 nach Wien zum ersten Mal gekommen bin und ich kannte ein paar Leute. Und ich sage immer, wenn du in einem Land eine Person kennst, ist das schon ein enormer Vorteil, um ein Land kennenlernen zu können. Mhm. Und auf allen Ebenen habe ich versucht, Leute kennenzulernen. Und das ist wirklich ein wichtiger Teil des Jobs. Ich sage, meine drei Regeln für Diplomaten sind das: erstens, viel zu arbeiten und zu studieren und ein Expert zu werden in deinem Bereich. Zweitens, nicht immer schnell zu entscheiden. Also das ist sehr schwierig in diesen Zeiten. Das ist vielleicht das Allerschwierigste, ein bisschen zu denken, bevor man entscheidet. Auch eine wichtige Regel in der Politik. Und drittens, auf Leuten zu konzentrieren. Man muss wirklich 100% auf Leuten konzentriert sein. Und wenn für dich die Leute nicht sehr interessant sind oder du dich unwohl fühlst, wenn du in einer großen Sammlung auf einer Cocktailparty bist, dann ist das keine Karriere für dich.
Also introvertierte Botschafter sind eher selten.
Ja, theoretisch. Also in der Tat gibt es auch natürlich sehr viele schlechte Botschafter, wie schlechte Diplomaten oder in jedem Bereich gibt es Leute, die es schwierig finden. Also ich bin auch ein bisschen introvertiert, ehrlich gesagt. Aber wenn man darauf arbeitet, kann man das ein bisschen ändern.
Wenn es jetzt darum geht, du hast auch gesagt, eine Aufgabe ist auch, Menschen zu beeinflussen, zu überzeugen von Dingen oder vielleicht, wenn es gerade ein Handelsabkommen auszuverhandeln gibt, wo es darum geht, wie viel österreichisches Fleisch können wir nach Großbritannien exportieren und so weiter. Also dass es auch darum geht, Politik zu beeinflussen, Verhandlungen zu beeinflussen. Jetzt ist das ja generell in der Politik so, aber auch in deiner Rolle als Botschafter, dass je nachdem, wer gerade an der Macht ist, sich ja auch die Prioritäten verändern, du vielleicht zu gewissen Dingen eine eigene Meinung hast, aber dann trotzdem auch was anderes vertreten musst. Kannst du darüber erzählen, wie du damit umgegangen bist, je nachdem, wie sich so die Prioritäten in Großbritannien verändert haben?
Ja, das ist immer ein Problem. Also ich sage immer, dass es mehr ein Problem ist, wenn man normaler Beamter ist und nicht im auswärtigen Dienst als Diplomat. Zum Beispiel, ich war früher im Finanzministerium in Großbritannien und da ging es so Anfang der 80er Jahren darum, die Rente zu kürzen und Arbeitslosengeld zu kürzen unter der Regierung von Margaret Thatcher, die eine rechtskonservative Politikerin war. Und sie glaubte, dass wenn die Arbeitslosen weniger Geld von der Stadt bekommen, werden sie mehr bereit sein zu arbeiten. Und das war extrem kontrovers. Und all meine Freunde haben mir gesagt, wie kannst du in diesem Ministerium arbeiten und solche Politiken einführen? Und ich fand das schon schwer. Aber es gibt immer Argumente auf beiden Seiten und man kann auch immer argumentieren, erstens, es kommt immer eine neue Regierung und zweitens, auch wenn du nicht der Meinung der Regierung bist, kannst du eine gute Politik umsetzen oder die Politik so gut wie möglich aufbauen. Das ist eine gute Arbeit. Wenn du dann als Botschaftsangehöriger im Einsatz bist, als Diplomat oder als Botschafter, ist das Problem meistens weniger, weil in Sachen Außenpolitik sind die Politiker von links und rechts meistens gleicher Meinung. Zum Beispiel, es hat 1982 die Invasion von den Falklandinseln durch Argentinien gegeben. Das ist eine kleine britische Kolonie mit 3000 Leute wohnen da, die sind übersetzt hauptsächlich Briten, die sprechen alle Englisch und so weiter. Und sie wurden von Argentinien attackiert und es war eine Debatte in dem House of Commons. Und Margaret Thatcher war auf der Seite der Regierung, sehr rechts. Sie hat gesagt, wir müssen diese Inseln zurückerobern. Und dann kam Michael Foot, der war ein linksextremer Politiker von dem Labour Party und er hat zugestimmt. Er hat gesagt, es geht um Souveränität, es geht um Frieden. Das kann nicht erlaubt sein, dass ein Land von einem anderen Land Territorium übernehmen kann. Das ist gegen alle Regeln der internationalen Recht. Also im Allgemeinen, in der Außenpolitik sind die Leute von links und rechts von gleicher Meinung. Aber es gibt dann Ausnahmen. Und eine der größten Ausnahmen ist Brexit gewesen. Und in dieser Sache waren die überwiegende Mehrheit der britischen Diplomaten gegen Brexit. Es gibt natürlich Leute, die dafür waren. Und diese Politik zu vertreten war schon hart. Und man musste immer seine Wörter klug auswählen. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich die Politik der Regierung vertreten habe, was ich täglich 5 Jahre lang gemacht habe, habe ich nie gesagt, ich glaube, dass Brexit richtig ist. Habe ich nie gesagt. Ich habe immer gesagt, die Regierung glaubt, dass Brexit richtig ist. Oder der Premierminister hat gesagt, dass Brexit richtig ist. Mhm. Und wenn man ein bisschen gut aufpasst, kann man immer die Meinung der Regierung vertreten, was richtig ist, ohne sich selbst zu kompromittieren.
Jetzt kennt man aus den Medien ja diesen Spruch, der Botschafter wurde geladen. Also wenn es einen Konflikt gibt zwischen zwei Ländern, vielleicht hat zum Beispiel Russland was in Österreich getan, irgendwo gab es vielleicht Betriebsspionage oder irgendwo ist eine Drohne geflogen. Und dann empört man sich in den Medien oder in der Politik und dann liest man, der Botschafter wurde geladen. Wie kann man sich das vorstellen? Der Botschafter und dann schimpft man mit ihm, da findet man gar nicht gut, was sie da gemacht haben. Wie laufen so Sachen ab?
Ja, wenn der Botschafter geladen wird oder die Botschafterin, das ist natürlich ein Ritual der Erniedrigung sozusagen. Mhm. Und die Regierung oder das Außenamt lädt den Botschafter ein und der Botschafter muss hingehen. Und die Regierung oder ein Vertreter der Regierung sagt ihm, das, was du da baust, ist sehr schlecht. Wir sind nicht einverstanden damit. Und der Botschafter oder die Botschafterin wird sich verteidigen und wird sagen, die Politik unseres Landes ist die richtige, wir tun das aus diesen Gründen und so weiter. Es ist mir einmal gefallen, zur Zeit von Brexit wieder, und ich bin eingeladen zum Auswärtigen Amt, also zum Bundesministerium für Europa, Auswärtiges und ich weiß nicht, wie das heißt, ist ein sehr langer Titel in Österreich. Ich bin eingeladen von Frau Edstadler, die damals Staatssekretärin war, glaube ich. Und weil die britische Regierung etwas machen wollte in den Verhandlungen, die die EU als rechtswidrig gefunden hat oder die nicht mit den Vereinbarungen, die es bisher gegeben hat, übereinstimmt hat. Und sie wollte das mir sagen. Also ich kannte die Frau Ministerin gut. Wir waren freundlich angerichtet zur Zeit, aber sie musste dann mit mir ganz streng sein und sie hat das auch sehr streng ausgedrückt. Und interessanterweise war es so, dass ihr Pressedienst ein Bild gemacht hat. Also meistens war unsere Diskussion ganz freundlich, aber irgendein Fotograf hat ein Bild gemacht von uns durch eine Tür, wo ich so ein bisschen gedruckt da gestanden habe und Frau Edstadler mit ihrem Finger in meine Richtung gezeigt hat, dass sie unzufrieden war. Und das sah so aus, als ob ich wirklich, wir sagen auf Englisch, I was getting a head scrubbing. Also ich habe wirklich es zu fühlen bekommen, dass die österreichische Regierung mit mir unzufrieden war. Und diese Sachen werden immer wieder vorkommen. Normalerweise nicht zwischen Großbritannien und Österreich, also aber zwischen Großbritannien und Russland zum Beispiel kommt das öfters vor, oder zwischen Regierungen, die nicht gleicher Meinung sind.
Ja. Jetzt gibt's ja im Zusammenhang mit Botschaften auch immer wieder das Thema Spionage. Also jetzt, als Russland in der Ukraine einmarschiert ist, wurden auch ganz viele Botschaftsmitarbeiter ausgewiesen in vielen Ländern des Westens, auch mit der Argumentation, dass viele davon eigentlich Spione waren und gar nicht diplomatische Mitarbeiter in der Botschaft. Kannst du darüber erzählen, inwiefern werden Botschaften oder zum Beispiel das weiß man auch mittlerweile sehr genau, die amerikanische Botschaft in Wien sind oben auch so Abhörgeräte. Inwiefern werden Botschaften für Spionage eingesetzt?
Ja, also da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen geschränkt in dem, was ich sagen kann, weil ich bin immer noch gebunden von den Gesetzen, die sagen, dass ich die Spionage nicht diskutieren kann. Also ich habe versucht, das ein bisschen in meinem Buch zu erklären, mit ein paar schönen Geschichten, was genau die Beziehung zwischen Botschaften und Spionage ist, weil das ist sehr schwer auszudrücken. Also ich schreibe auch zum Beispiel Romane, die öfters in einer Botschaft stattfinden. Und die werden angeschaut von unseren Agenturen, um zu sehen, dass ich keine Geheimnisse so lüften lassen könnte. Aber man kann schon sehen, dass Diplomaten und Spionen, kann man sagen, also Leute, die für die Sicherheitsagenturen, so wie Secret Intelligence Service oder The Security Service, also MI6 und MI5 bekannt, immer eng zusammenarbeiten werden. Zum Beispiel, ich war 1989 bis 1991 in einer Abteilung des Foreign Office, die mit Terrorismusbekämpfung zu tun hatte. Und zu dieser Zeit waren die Länder von Osteuropa wieder frei geworden von der Sowjetunion. Und plötzlich wollten all diese Regierungen mit uns zusammenarbeiten in Sache Terrorismusbekämpfung. Das war natürlich wunderbar, dass plötzlich diese Länder etwas Positives machen könnte in dem Bereich. Und ich bin mit einer Gruppe von verschiedensten Organisationen nach Osteuropa gefahren, inklusive Militär, inklusive MI6, inklusive MI5, inklusive unser Innenministerium und anderen, um die detaillierten Zusammenarbeit zu diskutieren. Wie können wir zusammenarbeiten, um Großbritannien und Polen oder Großbritannien und die Tschechoslowakei, wie es damals war, sicherer zu machen? Und das ist eine sehr praktische Arbeit. Es geht um Datenaustausch, es geht um Zusammenarbeit, es geht um Trainieren von Sicherheitskräften zum Beispiel, wenn es ein Angriff gibt irgendwo im Land. Und da habe ich sehr viel zu tun gehabt mit diesen Agenturen. Und ich sage immer jungen Leuten, die vielleicht Diplomatie sich für Diplomatie interessieren oder Diplomaten werden wollen. Jeder soll denken, dass er oder sie Diplomat werden kann. Man muss nicht so ein besonderes Typ sein, ein Supergenie oder so etwas. Man muss nur logisch denken und bereit sein, ein bisschen zu arbeiten. Aber ich sage auch immer, dass man soll auch an anderen ähnlichen Agenturen denken, die auch eine sehr interessante Karriere anbieten können. Also zum Beispiel in Großbritannien, the Secret Intelligence Service. Die bewerben sich immer für die verschiedensten Leute und die wollen so divers sein wie die Gesellschaft. Also die wollen nicht so ein Bastion von weißen, älteren Männern sein. Sie wollen Leuten von allen ethnischen Hintergründen. Sie wollen so viele Frauen wie Männer. Sie wollen Leute, die verschiedensten Hintergründen haben, weil so widerspiegeln sie die Gesellschaft und so können sie effektiver arbeiten. Und das ist auch wahr für diplomatische Dienste. Also man soll nicht denken, dass weil man einen Migrationshintergrund hat, zum Beispiel, dass man nicht ein sehr effektiver Diplomat oder Spion sein kann.
Jetzt wissen wir auch alle, dass Botschafter Immunität genießen, also vor Strafverfolgung, so wie zum Beispiel auch ein Nationalratsabgeordneter in Österreich, der muss auch das Parlament ausliefern, bevor er von den Gerichten verfolgt werden kann. Was heißt das genau beim Botschafter und warum gibt es das überhaupt?
Ja, Immunität, das klingt so altmodisch irgendwie. Und es soll, ehrlich gesagt, überholt sein. Unten Ländern, die ein Gerichtssystem haben, das unabhängig ist von der Regierung und das neutral wirkt, sozusagen nicht politisch, braucht man Immunität nicht. Und wenn ich als Botschafter in Österreich bin oder als Diplomat in Österreich bin, aus Großbritannien, muss ich alles legal machen. Wenn ich ein falsch parken, muss ich die Strafe bezahlen. Wenn ich zu schnell fahre auf der Autobahn, muss ich die Strafe bezahlen. Das ist alles völlig normal. Und wenn ich jemanden umbringe, wird das Foreign Office in London sagen, also keine Immunität für ihn im österreichischen Gerichtssystem. Aber leider ist es nicht in jedem Land, dass das Gerichtssystem unabhängig ist von der Stadt. Und wenn man dann in Russland ist oder in China, ist es unmöglich zu arbeiten ohne Immunität. Also das Leben wäre einfach nicht möglich für britischen oder amerikanischen oder österreichischen Diplomaten zum Beispiel. Ich war 1984 im Foreign Office in London und ich kam zum Mittagessen und ein Freund von mir, ich habe einen Freund getroffen und er sagte mir, etwas ist in der libyschen Botschaft geschehen. Es wird in den Nachrichten sein. Was ist geschehen? Also es war ein Protest gegen die Regierung von Mohammed Gaddafi außerhalb der Botschaft in London. Und jemand ist aus dem Fenster gelehnt mit einem Maschinengewehr und hat viele Leute geschossen. Unter ihnen eine Polizistin, die gestorben ist, die Yvonne Fletcher. Das war natürlich eine Riesenkrise zwischen den beiden Ländern. Und Großbritannien hat gesagt, wir müssen den Mann verhaften, der das gemacht hat. Und die libyschen Diplomaten haben uns gesagt, nein, wir haben Immunität. Was war das Problem? Das Problem war, dass die libyschen Behörden dann ein großes Protest in Tripoli organisiert hat rund um unsere Botschaft und haben gesagt, ja, also wenn du Schwierigkeiten anrichtest für unsere Leute in London, werden wir große Probleme anrichten für ihre Leute in der Botschaft in Tripoli, die bestimmt sehr viele illegalen Sachen gemacht haben und sie werden ihr ganzes Leben in einem Gefängnis in Libyen verbringen. Und nach mehreren Wochen intensiven Gesprächen ist es so gewesen, dass leider, dass die libyschen Diplomaten ausgewiesen worden sind, ohne gestraft zu werden. Und die britischen Diplomaten sind auch nach England sicher und wohl zurückgekehrt. Und ohne Immunität auf der einen Seite hätten wir etwas mit dem libyschen Diplomaten machen können, der jemand getötet hat. Auf der anderen Seite, ohne Immunität, wären unsere Leute nicht sicher nach Hause gekommen.
Also hat sich im Laufe der Zeit so ergeben, dass das die sinnvollste Art und Weise ist, das international zu lösen?
Ja, das ist irgendwie notwendig, um das Leben und die Arbeit von Diplomaten möglich zu machen in manchen Ländern, wo die Umgebung ziemlich schwierig ist. Und ich denke natürlich im Moment an den Ländern, an die Länder, wo die Sicherheitsvorkehrungen besonders gefährlich sind.
Jetzt ist es ja auch so, wenn jetzt zum Beispiel da in der Botschaft in Libyen, also die libysche Botschaft in Großbritannien, da darf ja die britische Polizei nicht einfach reingehen, oder? Das ist ja.
So ist es. Sie müssen eine Genehmigung bekommen von dem Botschafter, dass sie hereinkommen können. Und es gibt viele bekannte Beispiele, wo Leute Zuflucht genommen haben in Botschaften und manchmal Wochen, Monate oder Jahre lang dort gelebt haben und nicht angetastet werden können, weil sie die Polizei nicht in eine Botschaft eindringen darf.
Da gab es ja auch, also der Fall Julian Assange war ein ganz prominenter, der die Öffentlichkeit über viele, viele Jahre beschäftigt hat. Ich glaube, 7 Jahre hat er.
Der war sehr lang in der Botschaft von, glaube ich, Ecuador in Großbritannien. Und die Regierung in Ecuador war ihm sehr sympathisch und haben ihm gesagt, der darf da bleiben. Und der hat ein sehr schwieriges Leben geführt als praktisch selbstgemachte Geisel innerhalb von der Botschaft. Und dann hat es einen Regierungswechsel in Ecuador gegeben und die neue Regierung fanden die Tatsache, dass Julian Assange in ihrer Botschaft war, nicht so sympathisch und sie haben gesagt, ja, die britische Polizei darf ihn abholen.
Und da ging es darum, dass es in Schweden Ermittlungen gegen Assange gab, wegen, glaube ich, Vergewaltigung oder sexuelle Belästigung, so genau weiß ich es gar nicht mehr. Und die Schweden wollten ihn ausliefern lassen, damit sie ihn strafverfolgen können. Und Assange hat aber befürchtet, weil er ja über WikiLeaks vor vielen, vielen Jahren viele Dokumente der US-Diplomatie geleakt hat, ins Internet gestellt hat. Also Assange hatte Angst, dass er dann in den USA landet und eingesperrt wird und hat sich dann in der Botschaft lange versteckt oder hat dort gelebt auf 30 Quadratmeter.
Ja, so den Hintergrund kenne ich nicht allzu gut. Soweit ich weiß, nachdem er ausgeliefert worden ist, also nachdem er die Botschaft verlassen ist, ist er dann vor dem Gericht gekommen und jetzt wohnt er in Australien. Also ich glaube nicht, dass er in die USA je abgeliefert worden ist, soweit ich weiß.
Und gab es auch den Fall, dass Ecuador die Botschaft von Mexiko im Land von der Polizei stürmen hat lassen, auch nach einem Regierungswechsel, um den Ex-Präsidenten festnehmen zu lassen? Sowas ist schon sehr unüblich, oder? Dass ein Land quasi mit dieser diplomatischen Tradition bricht oder mit den internationalen Vereinbarungen.
Ja, es ist extrem untypisch. Also manchmal ist das zugelassen. Zum Beispiel, es gab eine Geiselnahme in der iranischen Botschaft in London. Ich weiß nicht genau, wann das war, so in den 70er Jahren. Und das waren Gegner von dem, soweit ich weiß, von der jetzigen Regierung in Iran. Und sie haben Geisel genommen und jemand ist erschossen worden und die britischen Sicherheitsbehörden haben dann die Botschaft gestürmt, aber mit der Genehmigung von der iranischen Regierung. Die Geiselnehmer sind erschossen worden. Also das ist aber extrem außergewöhnlich, weil es diese Immunität gibt.
Genau. Und das ist ein Teil dieser Immunität, dass man auch in diesem Ort quasi nur mit dem Okay der Botschaft oder der Regierung reinkommt, dass auch so eine Usance, damit man in Ruhe seine Arbeit machen kann. Weil wenn man jetzt, ist ja, zum Glück gibt es ja auch Botschaften, haben auch Länderbotschaften in Ländern, denen sie vielleicht gerade feindlich gegenüberstehen, damit man trotzdem noch Gesprächskanäle hat und nicht jeden Konflikt mit Krieg und Waffen.
Das ist ein bisschen wie diese alte griechische Sitte, glaube ich, oder vielleicht ist es noch älter, dass der Bote wird nicht erschossen, weil man weiß, dass es logischer ist und bessere Resultate gibt, wenn die Boten frei hin und her gehen können und dass sie nicht angetastet werden. Ja. Und es ist auch so für Diplomaten. Also das ist alles in Wien alles entschieden worden. Also ich bin kein legaler Expert, aber mit den Vienna Convention, also die Vienna Konvention, ist das alles formalisiert worden. Und seitdem hält die Welt an diese Regeln.
Die Wiener Diplomatenkonvention.
So ist das.
Ja. Spannend. Don't shoot the messenger kommt daher.
Ich weiß nicht. Okay. Ich glaube, das ist nur eine ganz alte, logische Sitte. Also leider ist das nicht immer so. Manche Messenger werden schon geschossen, aber man sieht das immer wieder in Hollywood-Filmen, dass der Messenger erschossen wird. Oder in Gladiator haben wir am Anfang gesehen, wie der Messenger zurückkommt, ohne Kopf, glaube ich. Es ist auch logisch, wenn man irgendwie Gesprächskanäle offen halten will.
Bleiben wir noch bei so einem strittigen Fall. Du hast ja auch in Istanbul gearbeitet. In Istanbul ist ja auch vor ein paar Jahren eine schreckliche Sache passiert. Jamal Khashoggi war Kolumnist der Washington Post, ein saudischer Staatsbürger, der in Istanbul zum Konsulat gegangen ist, um, glaube ich, sich eine Scheidungsurkunde zu holen, damit er heiraten kann, seine neue Partnerin. Und wurde dann, weil er eben Regimekritiker Saudi-Arabiens war und dort die Regierung ihn gar nicht mochte, wurde dort, drangsaliert, also erstickt und dann in Teile geschnitten und langsam und so aus der Botschaft hinaus geschafft, weiß man auch, weil die Botschaft auch bewacht wurde, nicht bewacht wurde, sondern abgehört wurde, glaube ich, von der Türkei. Auch ein sehr außergewöhnlicher Fall, der eigentlich in der Diplomatie nichts zu suchen hat.
Ja, das ist eigentlich eine Schande gewesen. Furchtbarer Fall, dass ein Journalist, das war im Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul, was auch als diplomatisches Territorium zählt, die Botschaft ist natürlich in Ankara, und dieser Journalist Khashoggi ist zum Konsulat irgendwie gelockt worden, so wie ich das verstehe, und ist dann ermordet worden. Natürlich ist das absolut furchtbar, dass so etwas geschehen kann und 100% illegal und richtig als ein Verbrechen gesehen, so wie es auch sein soll. Ob Saudi-Arabien, ob die Regierung dafür zuständig war oder ob übereifrige Leute im Konsulat oder sonst eine übereifrige Organisation im saudischen System dafür verantwortlich war, weiß ich nicht. Also ich bin kein Experte in diesem Fall. Mhm. Aber das hat einen Schatten über den Ruf von Saudi-Arabien natürlich geworfen.
Mhm. Und das ist auch wichtig, wenn das nicht nur ein Einzelfall wäre, sondern sowas regelmäßig passieren würde, dann würde die ganze Grundidee von Konsulaten oder Botschaften zusammenbrechen und die Welt wäre auf jeden Fall eine schlechtere.
Absolut, absolut. Also das ist ein Fall, was wirklich den Ruf von allen Diplomaten in Verruf bringt.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, so deine Aufgabe als britischer Botschafter in Österreich war, der absolute Experte für Österreich zu werden. Also dich so gut auszukennen, dass du die britische Regierung, das Außenministerium informieren kannst über Vorgänge in Österreich. Jetzt gibt es ja ganz viele auch so Risikoanalysten, Büros, die Berichte vorbereiten. Es gibt Geheimdienste, die abhören und schauen, dass sie Informationen gewinnen. Es gibt ganz viele Journalisten, die gute Kontakte haben, dann gibt es Menschen in der Wissenschaft. Also wie gut kann man wirklich werden als Botschafter, wenn es gibt es ja viele andere, die sich immer viel besser auskennen als man selbst, oder?
Ja, na absolut. Eine super, super Frage. Und es wird diskutiert seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, ob man wirklich noch Diplomaten braucht. Also es hat zum Beispiel, ich erzähle das im Buch, es hat 1871 ein großes Feuer in der britischen Botschaft in Istanbul. Damals war die Botschaft noch in Istanbul. Es hat ein großes Feuer gegeben und um das Gebäude wieder aufzubauen, war extrem teuer. Und da wurde sehr viel Kritik geübt an diese Bauwerken in London, unter anderem in The Times, einer Zeitschrift. Und sie haben gesagt, wozu brauchen wir überhaupt Diplomaten jetzt? Wir haben den Telegrafen. Und man kann sofort Instruktionen schicken an Istanbul. Wir brauchen keine hochrangige, sehr teure Diplomaten und ein ganzes System von Informationen sammeln, weil wir mit dem Telegrafen können wir sofort Informationen aus aller Welt holen. Jetzt, also ich erwähne auch ein Beispiel aus Moskau. Ich war 1993 auf Posten in Moskau und es hat einen Putsch gegeben gegen Präsident Gorbatschow. Entschuldigung, gegen Präsident Jelzin. 1991 war ein Putsch gegen Gorbatschow. Und wir waren in der Botschaft. Ich war in der Botschaft. Es wurde scharf geschossen in der Mitte von Moskau. Da waren Panzer auf der Straße. Und wir konnten nicht aus der Botschaft kommen in Sicherheit. Und was haben wir getan, um Informationen zu sammeln? Wir haben CNN geschaut. Ja, wir hätten das genauso gut in London machen können. Auf der anderen Seite brauchen Regierungen auch zuverlässige Quellen. Und wir sehen in der Explosion von Medien, die es gegeben hat in den letzten 10 Jahren, eine Vermehrung von falschen Informationen auch. Und so wie ich das sehe, müssen Diplomaten sich adaptieren an die neuen Verhältnisse. Wir müssen neue Informationsquellen ausnutzen. Wir müssen, wie du sagst, natürlich KI benutzen, wir müssen soziale Medien benutzen, wir müssen alle Quellen benutzen. Aber immerhin werden wir immer Leute brauchen, die Ausländer verstehen und die ausländische Länder verstehen und wissen, wie die zu beeinflussen sind, ein Synthese aufzubauen. Es ist ein bisschen, wenn Sie kennen bestimmt das Buch von Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Und in diesem Buch gibt es ein kleines Fisch, das heißt der Babelfisch, das in die Ohren geht. Und wenn das Fisch im Ohr ist, kann man alle Sprachen verstehen von dem ganzen Galaxis. Und dieses Gerät gibt es jetzt tatsächlich, mehr oder weniger. Also man kann etwas in dein Ohr stopfen und es übersetzt in deiner Sprache, was du hörst. Wieso brauchen wir dann Leute, die ausländische Sprachen können? Könnte man argumentieren. Mhm. Und mit KI kann man sofort ein ganzes Buch übersetzen, wenn man Lust hat, auf einer sehr hohen Qualität. Ich würde behaupten, dass es trotzdem sehr gewinnbringend ist, für Menschen auch ausländische Sprachen zu sprechen, weil so versteht man Leute viel besser, als wenn alle Leute Englisch reden würden oder Deutsch oder was immer, Chinesisch vielleicht. Wenn ich in der Türkei war, zum Beispiel als Botschafter, als Generalkonsul, hatte ich eine Stelle, wo das Foreign Office entschieden hatte, dass ich Türkisch nicht sprechen müsste. Also die meisten meiner Kontakte konnten schon Englisch. Aber ich habe trotzdem mich sehr viel Mühe gegeben, um Türkisch zu lernen. Und das hat sich wirklich ausgezahlt, weil wenn ich auf einer kleinen Straße in Urfa oder Diyarbakir war, konnte ich dann mit Leuten sprechen. Und wenn ich eingeladen war für einen Tee von irgendjemand in einer Seitenstraße, könnte ich reingehen und mit diesen Leuten plaudern. Und so habe ich, wie früher erwähnt worden ist, das Land und das Volk besser verstehen können, als ich es je gemacht hätte, wenn ich nur Englisch gesprochen hätte. Und für Briten ist das besonders wichtig, dass sie ausländische Sprachen lernen müssen, weil so viele Leute jetzt Englisch reden. Leider ist es wird schwieriger jetzt für Briten, ausländische Sprache zu lernen, weil alle so viele Leute gut Englisch können. Dass, also ich zum Beispiel wohne sehr viel in Holland und dort Leute zu finden, die kein Englisch können, ist sehr hart.
Jetzt wissen wir alle, dass quasi alle Länder der Welt hören sich gegenseitig ab. Man versucht, Informationen auf alle möglichen Wege zu sammeln. Und jetzt gibt es Informationen, die man in einer Botschaft sammelt, die sind nicht so heikel, die kann man sich auch per E-Mail schicken. Aber manche Dinge sind schon auch heikel und die möchte man nicht, dass jeder andere mitbekommt. Heißt dann oft so Depeschen, es werden Depeschen verschickt. Wie kann man sich das vorstellen? Brauchst du Bilder im Kopf? Ich glaube, das erste Mal bei Obama davon gehört, dass es so Zelte gibt, wo dann die Präsidenten reingehen, die sind abhörsicher, dann kann man dann telefonieren mit anderen. wie übermittelt man so heikle Informationen?
Ja, also das ist eine sehr interessante Frage, weil die Lage ändert sich ständig. Also als ich Diplomat wurde, 1983, war es immer noch so, dass wenn man sichere Kommunikationen zwischen London und Österreich haben möchte, musste dann das durch ein Verschlüsselungszentrum in London und in der Botschaft anrichten. Und da hatte das Foreign Office oder das Auswärtige Amt ein Monopol auf verschlüsselte Kommunikation. Jetzt hat jeder von uns in seiner Tasche ein Handy, was 100% sicher ist, wenn man die richtige Verschlüsselung benutzt und gewisse Apps benutzt. Also das ist unüberhörbar, wenn das richtig ist. Und dieser Monopol ist völlig verschwunden. Auf der anderen Seite ist es so, dass man öfters sichere Kommunikationen braucht und die Leute sind faul. Und sie benutzen zum Beispiel ihr Handy und haben Diskussionen, wir sagen en clair, also ohne Verschlüsselung. Mhm. Also die amerikanische Regierung hat mehrere Mitglieder, die wirklich an WhatsApp-Gruppen teilgenommen haben, die überhaupt nicht verschlüsselt waren und wo Journalisten auch in der Gruppe waren. Oder in der österreichischen Regierung haben wir auch sehr viele Fälle, wo Leute mit Texten gearbeitet haben, ohne zu denken, dass das später natürlich alles gespeichert wird. Und es geht um zwei Sachen. Es geht um Technik und da hast du recht. Also es gibt Zimmer, die so gebaut sind, dass sie theoretisch nicht überhört werden können. Und die gibt es in Botschaften und in Ministerien in der Hauptstadt. Und die Idee ist, wenn ich eine verschlüsselte Diskussion habe mit dir und ich stehe auf der Straße mit meinem Handy, kann jeder, der vorbeigeht, mich hören. Und egal, ob es verschlüsselt ist inzwischen. Also man braucht Orte, wo man gehen kann, wo man nicht überhört werden kann. Mhm. Und die andere Seite, also wenn eine Seite Technik ist, ist die andere Seite Fleißigkeit. Also dass man arbeitet, damit man immer die Regeln hält. Und das ist sehr schwierig. Zum Beispiel, also wenn man Verschlüsselung macht, wenn man das richtig macht, kann das nicht überhört werden. Aber die Leute sind schlampig und machen Fehler und dann kann es überhört werden.
Wie groß sind denn so Botschaften und was irgendwie beeinflusst das, was sie machen können? Ich habe gelesen, die USA am Höhepunkt des Irakkriegs hatten 16.000 Mitarbeiter im Irak, also in der Botschaft, angestellt. genau, aber durchschnittliche US-Botschaft hat vielleicht 100 Leute. Ja, genau, wie schaut das aus? Und je nachdem, wie groß die Botschaft ist, desto wichtiger ist sie dann auch für die.
Ja, es ist sehr unterschiedlich. Mhm. Also, und ein Botschafter kann sowohl ein sehr hoher Beamter sein oder in manchen Ländern ein Politiker sein, sowohl auch in kleineren Ländern jemand, der nicht sehr erfahren ist. Zum Beispiel in so einem relativ kleinen Land wie Moldawien oder in vielen kleinen Ländern gibt es sehr kleine Botschaften mit vielleicht 1, 2, 3 Diplomaten. Und dann in größeren Ländern, zum Beispiel in den USA, wie erwähnt worden ist, oder in Ländern, wo die Beziehung sehr dicht und wichtig ist, gibt es Riesenbotschaften und der Botschafter oder die Botschafterin wird da eine wichtige, erfahrene Persönlichkeit sein, die nicht nur eine große Mannschaft führen kann, sondern auch weiß ist und erfahren ist und die, wie früher erwähnt, die wichtigen Entscheidungen treffen kann. Es heißt natürlich, dass in den größeren Botschaften kann viel mehr gemacht werden als in den kleineren Botschaften. Und es werden zum Beispiel in Washington Vertreter von vielen anderen Ministerien geben. Zum Beispiel nicht nur vom Foreign Office oder vom Auswärtigen Amt, sondern auch vom Verteidigungsministerium, vom Gesundheitsministerium, vom Ministerium für Soziales oder für Wirtschaft, also von allen Ministerien, die eine spezialisierte Rolle spielen können. Mhm. Zum Beispiel hier in der Botschaft in Wien hatten wir in der Botschaft 3 verschiedene Botschaften. Also eine Botschaft für die OSZE, eine Botschaft für die UNO und eine Botschaft für bilaterale Beziehungen. Und das war natürlich, da arbeiteten alle Sorten von verschiedensten Leuten. Und da unten sehr viele Leute, die keine Diplomaten waren. Also viele Österreicher zum Beispiel arbeiten in der britischen Botschaft in Wien. Auch viele Briten, die kein Diplomaten sind, sondern nur in Wien wohnen. So wie auch andere Nationalitäten. Und sie arbeiten alle zusammen, weil es so viele verschiedene Bereiche gibt, zum Beispiel Pressestelle. Da ist es sehr wichtig, dass wir jemanden haben, der perfekt Deutsch sowie auch Englisch kann. Wir haben damals, ich weiß nicht, ob sie noch da sind, sehr gute Leute, die jahrelang in der Botschaft gearbeitet haben. Nicht wie Diplomaten, die kommen auf 3, 4, 5 Jahren und dann gehen wieder. Diese sozusagen lokale Ortskräfte, sie bleiben manchmal jahrzehntelang in einer Botschaft und sie unterstützen die Arbeit der Botschaft. Das ist sehr wichtig. Und normalerweise sind diese lokale Ortskräfte, die in einer Botschaft arbeiten, von höchster Qualität, weil sie wollen in einer Botschaft arbeiten. Sie finden das interessant. Und ich bin ein großer Befürworter von diesen Ortskräften. Zum Beispiel in Istanbul hatten wir ungefähr 250 Leute im Konsulat. Da waren vielleicht 50 Sicherheitsleute, weil das eine ziemlich schwierige Sicherheitslage war damals. Und dann waren sehr viele Leute, die zum Beispiel in der Wirtschaftsabteilung waren, die Kontakt zu türkischen Firmen hatten oder wie gesagt in der Presseabteilung oder in der Konsularabteilung. Die mussten ein Krankenhaus anrufen können und zu fragen, gibt es Briten im Krankenhaus nach dieser Explosion in der Stadtmitte? Und man verlässt sich auf solchen lokalen Ortskräften und man soll nicht denken, dass es in einer Botschaft nur Diplomaten gibt.
Lee, 3 Büchertipps für meine HörerInnen.
Büchertipps sind immer sehr wichtig. Also ich lese sehr viel und sehr unterschiedlichen Sachen. Aber ein Büchertipp, den ich sehr gern habe, ist der britische Autor P.G. Wodehouse. Und der schreibt Bücher über Jeeves und Worcester. Das ist ein sehr dummer Aristokrat und sein Butler, Worcester, der extrem schlau ist. Und der Humor ist unübertroffen. Also wenn man ein bisschen depressiv ist, soll man P.G. Wodehouse lesen. Der hat eine ganze Welt von Verrücktheit. Das ist ein bisschen altmodisch. Das ist zwischen den 20er Jahren, glaube ich, und den 70er Jahren erschienen im letzten Jahrhundert. Aber eine verrückte Welt. Macht Spaß. Also Tipp 1, P.G. Wodehouse. Tipp 2 ist ein sehr außergewöhnlicher Thriller. Das heißt I Am Pilgrim. Und das ist geschrieben von einem britischen Autor, Terry Hayes. Und ich liebe sehr gern Thriller. Also ich schreibe auch Thrillers und ich liebe es, sie zu lesen. Und was wichtig in einem Thriller ist, ist, dass wenn es schief geht, sind die Konsequenzen enorm. Und in diesem Buch, I Am Pilgrim, sind die Konsequenzen so furchtbar schlecht, dass man sich es kaum vorstellen kann. Und der üble Täter ist ein sehr stark, sehr gut entwickelter Charakter und der Held ist auch sehr gut. Also das kann ich auch empfehlen. Und dann gibt es, mein Sohn hat mir ein Buch geschenkt, The Three-Body Problem von Qijing Liu. Das ist auch Science Fiction eigentlich, aber in China geschrieben. Das ist in China 2006 erschienen und dann auf Englisch 2014. Und das liebe ich, weil es gibt einen Hintergrund an China. Wenn man das liest, sieht man ein bisschen, wie China im 20. Jahrhundert erlitten hat. Aber es geht auch weit in die Zukunft, also wie die Menschheit Kontakt mit Außerirdischen haben könnte und davon vielleicht zerstört werden könnte. Also sehr interessantes Buch. Und ich soll nur sagen, es gibt eine Netflix-Serie dazu, was eigentlich, kann ich das sagen, scheiße ist. Also wirklich ein Katastrophe. Und man soll nicht denken, dass das Buch so ist. Also das Buch ist toll.
Und dann noch ein Medium, mit dem du dich gerne über die Welt informierst?
Ja, also ich bin großer Fan von traditionellen Medien. Zum Beispiel, ich lese täglich die Financial Times. Es gibt keine englischsprachige Zeitung, zumindest in Großbritannien, die so gut informiert ist über Ausland und die so ein dichtes Netzwerk von Journalisten hat auf aller Welt. Also Financial Times, BBC-Website. Sie haben sehr früh die BBC in ihre Website investiert und das ist sehr reich und tief und zuverlässig. Also ich liebe soziale Medien, aber da ist sehr viel Mist gebaut. Und es ist schwierig, manchmal zu wissen, was richtig ist. Und ich finde immer, dass das BBC sehr zuverlässig ist.
Lieber Lee, danke für deine Zeit.
Danke sehr.
Ich habe während des Gesprächs wieder in meinem Paper Republic Notizbuch mitgeschrieben. Paper Republic ist das offizielle Ledernotizbuch zum Podcast. Alle unsere Gäste bekommen eines von der Wiener Firma geschenkt. Vorne ist ihr Name eingraviert. Bei mir steht da auch Andreas. Lee hat sich super gefreut darüber. Was nehme ich mir also mit? Erstens, don't shoot the messenger. Es ist wichtig, dass auch verfeindete Nationen Informationen austauschen können. Darum ist im Laufe der Zeit die diplomatische Immunität entstanden. Man darf Diplomaten in anderen Ländern nicht einfach einsperren. Das schafft zwar auch Probleme, sorgt am Ende des Tages aber dafür, dass auch Diplomatie in Staaten mit keinen guten Rechtssystemen und unabhängigen Gerichten möglich ist. Zweitens, Botschafter sind Analytiker und Netzwerker. Sie versuchen, so viele Menschen wie möglich kennenzulernen, um Insiderwissen zu sammeln. Das funktioniert auch andersrum. Wer einen Botschafter trifft, möchte selbst wiederum ja auch Wissen sammeln oder im wahrsten Sinne des Wortes eine Botschaft anbringen. Lee sagt, es ist wichtig, ein Experte zu werden, also so viel wie möglich zu lernen und zu erfahren. Drittens, die eigene Meinung zurückstecken. Parteichefs müssen oft Positionen vertreten, die sie selbst nicht teilen, eben weil die eigene Partei oder die Regierung das beschlossen hat. Bei Diplomaten ist das noch viel ärger. Da spielt die eigene Position quasi überhaupt keine Rolle. So hat Lee jahrelang Großbritannien beim Brexit vertreten, obwohl er den Austritt aus der EU für einen schwerwiegenden Fehler hielt.
So, und jetzt noch das Outro von mir. Ich bin der Günther und der Hörer des Monats. Wenn ich eine Folge besonders spannend finde, dann mache ich mir Notizen in meinem Notizbuch und schreibe mir alles auf, was ich mir merken will. Besonders viele Notizen habe ich mir gemacht bei der Folge 263. Das war ein Deep Dive mit Margit Schratzenstaller zur Frage, sind Vermögenssteuern sinnvoll? Ich finde, das war wirklich spannend zu hören, wie der Staat sein Geld einnimmt und wie wir als Bürger damit umgehen. Okay, und jetzt noch die Credits. Mitarbeit Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann. Audio- und Videoproduktion Andreas Fischer von Sissigrant. Vermarktung machen Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten, damit es für uns HörerInnen gratis bleibt. Und wenn du den Podcast mit einem finanziellen Beitrag unterstützen willst, dann geh auf erklärmir.at/support. Als jemand, der selbst einen Podcast hat, weiß ich, wie wichtig regelmäßige UnterstützerInnen sind. Dankeschön. Alles Gute und bis zum nächsten Mal, euer Günther.